Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Krebs, was nun? Bei mir zu Gast ist heute Dr. Mridul Agrawal. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafter von Iovando. Iovando ist eine Plattform, die euch zu Studien vermittelt. Aber das wird uns Mridul heute noch etwas genauer erklären. Und wir wollen natürlich auch mit dem Mythos, habe ich ja schon in der letzten Folge etwas drüber erzählt, mit der lieben Lydia, über den Mythos Versuchskaninchen aufklären. Mridul, möchtest du dich gerne mal vorstellen, was du so in deinem Leben gemacht hast, wie du zu Iovando gekommen bist und warum du einen Doktor hast?
Ja, vielen Dank, Nils, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, ich habe Medizin studiert in Mannheim und in Heidelberg und dann den Weg in die Hämatologie und Onkologie eingeschlagen. Komme ursprünglich aus der Leukämieforschung und der Medizin, habe in dem Bereich auch lange geforscht, im Labor und auch in der klinischen Forschung, also auch im Bereich klinischer Studien. Und dann ging der Weg als forschender Arzt über verschiedene Stationen nach Boston, wo ich momentan bin und wo auch die Idee zu Iovando, nämlich eine Lotsenplattform für Patienten mit einer Krebserkrankung entstanden ist, nämlich ein Rechercheportal für Menschen mit Krebs zu entwickeln, um sie über die Möglichkeiten zu klinischen Studien zu informieren.
Du warst ja auch kein schlechter Arzt, wie ich gelesen habe. Du hast tatsächlich irgendwie 2014 auch einen Förderpreis bekommen. Also du warst ja schon damals schon sehr engagiert. Ist dir aufgefallen, dass das mit den Studien nicht geklappt hat? Oder wieso bist du, ich sag mal, von deiner Leidenschaft der Hämatologie zu einem Geschäftsmann eigentlich ja geworden, ne?
Klar, Iovando ist eine Firma und das hat auch große unternehmerische Aufgaben, die vor allem liegen, die ich nicht gelernt habe.
Die wirst du nicht ganz wegschieben können, ne?
Also, ja, genau. Ja. Um einfach auch die Arbeit von Iovando zu ermöglichen, muss man auch die unternehmerischen Herausforderungen kennen. Aber was mich persönlich angetrieben hat, war ein Problem im klinischen Alltag, was ich in Deutschland und in den USA gemeinsam mit meinem Mitgründer und langjährigen Freund Benjamin Hanfstein einfach beobachtet habe, nämlich, dass es für uns als Ärzte, und ich spreche sicher auch nicht nur für uns beide, sondern es ist einfach ein Versorgungsproblem im Alltag von behandelnden Ärzten, die in der Onkologie tätig sind, dass es sehr schwierig ist, sich einen Überblick über laufende klinische Studien zu verschaffen als Arzt oder Ärztin. Und irgendwann ist uns klar geworden, dass das, wenn es für uns Ärzte so schwer ist, dann ist es für Patienten gleich doppelt so schwer. Und es gibt einfach eine wahnsinnige Informationsasymmetrie. Es gibt in Deutschland momentan über 800 Interventionelle, also interventionell heißt wirklich 800 Therapiestudien über verschiedene Krebserkrankungen, wenn man alle sozusagen in einen Topf wirft, hinweg. Und es ist im Prinzip unmöglich, da laufenden Überblick zu behalten. Und das war der Grundgedanke, um Iovando zu beginnen, nämlich eben ein Lotse zu sein, eine Navigationshilfe zu bieten für Ärzte, aber auch vor allem für Patienten, damit sie sich informieren können, was es für die eigene Erkrankung gibt.
Also Arzt und Patient praktisch beide zu unterstützen und zusammenzubringen, dann
absolut,
so eine Art. Ja. Und natürlich noch den dritten Partner, dann das Pharmaunternehmen, ne?
Ja, da kann ich gerne auch nochmal insgesamt drauf eingehen. Also wenn man die klinische Krebsforschung zu Ende denkt, dann gehören da sehr, sehr viele Akteure an den Tisch. Uns geht es primär darum, erstmal ein Produkt zu entwickeln, das es Menschen mit einer Krebserkrankung ermöglicht, sich unabhängig und auch unverbindlich zu informieren, niederschwellig zu informieren. Was gibt es für mich als Therapiemöglichkeit, in Klammern Therapiemöglichkeiten, weil es sind oft mehrere Optionen, die in Frage kommen. Und um diese Frage richtig beantworten zu können, muss man zusammenarbeiten über die Grenzen hinweg, nämlich mit verschiedenen anderen Akteuren, das sind die großen klinischen Krebszentren, oftmals auch die großen Cancer Comprehensive Center, Universitätskliniker, NCTs, aber auch die niedergelassenen Onkologinnen und Onkologen. Es sind die Patienten-Selbsthilfegruppen, mit denen wir ja sehr, sehr gut zusammenarbeiten, um einfach unsere Arbeit noch besser an den Bedürfnissen von Patienten zu zentrieren. Und natürlich auch die forschenden Arzneimittelunternehmen, du hattest es angesprochen, die eben die neuen Medikamente und Wirkstoffe entwickeln und dadurch auch eine umfangreiche Kenntnis und Expertise darin haben. Mit denen arbeiten wir also auch inzwischen seit Beginn unserer Gründung zusammen. Und last but not least auch die ersten Krankenversicherungen, die in der Versorgung von Patienten eine große Rolle spielen.
Ja, du sagtest eben seit der Gründung 2019, also ihr seid kein ganz neuer Player, sondern ja auch schon 5 Jahre alt. Liegt nur manchmal daran, dass die Patienten nicht von euch hören, weil ja ihr keine großen Bildzeitungs- oder anderen Blätter irgendwo Werbung schaltet, sondern ja, wie auch schon in meinem Podcast, habe ich euch ja schon ein paar Mal erwähnt, man praktisch so über Mund-zu-Mund-Propaganda und Sonstiges irgendwie zu euch kommt. Also habe ich im Moment das Gefühl, ne, ist halt wenig Publicity. Ich hoffe, wir können das ein bisschen ändern, denn es gibt da viele, ich sag mal, also aus meiner Sicht falsche Bilder so in den Patientenforen oder in der Patientenwelt. Eins davon, Mridul, ist ja dieses Versuchskaninchen, die Angst davor, ein Versuchskaninchen zu sein. Und vielleicht kannst du uns gerade bei den onkologischen Studien ein bisschen die Angst nehmen, dass es gibt keinen Placebo-Arm, oder?
Okay, du hast verschiedene Sachen angesprochen. Ich versuche das mal sozusagen der Reihe nach abzuarbeiten und richtig zu beantworten, aber hake gerne nochmal nach. Zu der Publicity, also wir sind ein Digitalunternehmen, arbeiten aber tatsächlich auch mit echten Menschen und es ist uns sehr wichtig, dass wir wirklich im Prinzip so eine Art hybride Intelligenz darstellen. Also alles, was man digital machen kann, machen wir digital und gleichzeitig nehmen wir den Menschen und den Betroffenen oder die Betroffenen an die Hand. Also betreuen die Patientinnen und Patienten auch aus der Ferne persönlich, indem wir mit ihnen sprechen und nicht nur einmal, sondern sie wirklich begleiten durch diesen mühsamen Prozess, muss man sagen, des Findens einer Studie. Zur Publicity, wir sind Ärzte und Wissenschaftler, haben natürlich aber auch inzwischen ein Team, was auch aus weit mehr Kompetenzen besteht als sozusagen reinen Medizinern. Du hattest es gesagt, Unternehmen aufzubauen bedeutet breit zu denken und auch die verschiedenen anderen Themen zu bearbeiten. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir seriös vorgehen und dass wir eben nicht marktschreierisch auftreten, sondern und auch vielleicht nicht so laut sind, sondern wirklich echtes Vertrauen schaffen und auch durch unsere Arbeit überzeugen und sich das dadurch rumspricht. Nichtsdestotrotz, Digitalunternehmen heißt, wir möchten den Zugang zu klinischen Studien demokratisieren und ein Weg, sage ich ganz bewusst, ist natürlich, dass man auch übers Internet gefunden wird. Und das ist auch der Weg, wie wir arbeiten. Nämlich die meisten Menschen, die sich an uns wenden, finden uns über das Internet, weil sie sich informieren möchten. Und dann tauchen wir da auf. Und wir sehen uns als Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, letztlich müssen die Patientinnen und Patienten oder die Angehörigen den ersten Schritt machen. Und dann verstärkt das Juvando und wir nehmen dann die Menschen an die Hand. Aber ich denke, das ist der richtige Ansatz, gerade in so einem sensiblen Feld, ne? Nicht jetzt ganz breit herumzugehen und fragen, haben Sie Krebs? Ja, dann können wir was für Sie tun, sondern es muss umgekehrt sein. Man macht ein Angebot, die Menschen informieren sich, entscheiden selbst, ob ihnen das zusagt, ob ihnen das seriös erscheint und machen den ersten Schritt und dann bestärken wir sie darin. Also das ist sozusagen zu dem Thema Publicity, aber ich denke, über die Jahre jetzt, wir sind 4,5, 5 Jahre, es ist immer noch eine junge Zeit, so eine Firma baut sich nicht von heute auf morgen auf. Ich denke, haben wir jetzt inzwischen mehrere tausend Patienten im Jahr bereits betreut und das werden immer mehr. Natürlich haben wir noch nicht alle erreicht, aber ich denke, dass daran arbeiten wir und es wird mit der Zeit auch einfach deutlich mehr. Also wir sehen da jedes Jahr einfach deutliche Zuwächse in den Anfragen. Das heißt, der Bedarf ist groß. Zu dem Thema Versuchskaninchen, um jetzt einen großen Themenwechsel zu machen.
So groß nicht, weil ich glaube, Mridul, wenn man diesen Gedanken raus hat aus dem Kopf, dann meldet man sich auch eher und sucht eher nach Studien. Weißt du, was ich meine? Dass man da so ein bisschen auch die Chancen sieht. Ne? Ich war letztes Jahr, dieses Jahr haben wir uns auf der YesCon ja getroffen. Und letztes Jahr auf der YesCon war da so eine Schlagzeile, sage ich mal, ich weiß gar nicht, ob es die AOK-Studie war, irgendeine Studie war es, dass die Medikamente in der Studie 3 bis 7 Jahre eher beim Patienten landen als auf dem normalen Markt. Und vielleicht, genau, fangen wir nochmal wieder geordnet an und schauen mal zum Versuchskaninchen.
Vielleicht, um damit ein Stück weit aufzuräumen, was sind klinische Studien? Klinische Studien sind ein evidenzbasiertes Verfahren, also ein Verfahren nach guter wissenschaftlicher Praxis, um die Wirksamkeit und Sicherheit von neuen Medikamenten zu prüfen. Und das ist ein mehrstufiger, mehrjähriger, internationaler Prozess, der nicht der Willkür unterliegt und auch nicht dem reinen Zufallsprinzip einfach unterliegt. Und insofern, ist das etwas, was einfach ein Vorurteil ist und was Falsches, in dem man auch, egal ob man an der klinischen Studie teilnimmt oder nicht, es ist wichtig, dass man versteht, wie klinische Studien ablaufen, nämlich in verschiedenen Phasen. Es sind 4. Wir können gerne auch drauf eingehen, aber das sind vielleicht auch Informationen, die man googeln kann und nachlesen kann, aber sonst kann ich das auch nochmal im Detail beantworten, was die einzelnen Phasen sind. Und das Thema Versuchskaninchen ist eins, was mir besonders wichtig ist, weil Menschen mit Krebs, die an einer klinischen Studie teilnehmen, sind definitiv keine Versuchskaninchen, sondern sie haben, und das geht jetzt sehr ins Detail ein, sie haben verschiedene Szenarien und das hängt davon ab, wie die klinische Studie genau aufgebaut ist. Entweder bekommen sie also einfach gesagt, in einer klinischen Studie kann man nicht schlechter behandelt werden als außerhalb. Ja, das heißt, es darf einem nichts vorenthalten werden, was man auch außerhalb einer Studie bekommt. Und in der Onkologie heißt das konkret, dass in der Regel ein Patient nie ein Placebo alleine bekommt, sondern wenn es 2 Arme gibt, also einen Arm in einer Studie, wo ein neues oder eine Kombination oder ein neues Prüfpräparat, ein neues Medikament erprobt wird, dann bekommt man dort meistens den Standard plus ein neues Medikament und im Vergleichsarm würde man dann einfach die Standardtherapie bekommen, die man auch außerhalb einer Studie bekommt und nicht nur nichts, ne, was Placebo wäre. Und das ist wichtig zu erklären, weil das bei anderen Erkrankungen anders ist. Also da ist der Standard oft ja nicht einfach die vielleicht bisher verfügbare Chemotherapie, sondern bei anderen nicht Krebserkrankungen ist der Standard oftmals vielleicht nichts. Und dann ist es halt Placebo, ja, was man im Vergleichsarm bekommt. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu wissen, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen ist das Thema Versuchskaninchen abzuräumen. Trotzdem möchte ich auch sagen, es gehört dazu, man sollte über die Vorteile sprechen, über die kann ich viel auch noch erzählen. Aber man sollte wissen, dass grundsätzlich immer auch Risiken bestehen, wenn man an einer Studie teilnimmt. Und zu einer ausgewogenen Information gehört eben auch dazu, dass man sich individuell über die Risiken informieren kann. Und das erfolgt nicht bei Juvando, sondern das erfolgt im Aufklärungsgespräch an einem Zentrum. Also es ist ein Prozess, ne, von der Suche bei uns bis hin dann wirklich zur Entscheidung. Da kann man sich auch, wenn man die Zeit hat, auch etwas Zeit lassen und auch wirklich genau abwägen, um genau rauszufinden, dann mit dem behandelnden Ärzteteam, was die Studien dann auch durchführt, wie die Abwägung der Risiken und der Nutzen ist. Aber also aus meiner persönlichen Sicht, und ich glaube, das ist gedeckt auch durch die Leitlinien, sind klinische Studien in der Onkologie eine Chance, neue Therapien zu bekommen, bevor sie viele, viele Jahre, bevor sie sozusagen in der Regel zugelassen sind und damit auch Zugang zu Innovation zu bekommen. Gleichzeitig muss man die Risiken kennen und dann persönlich abwägen für sich, ob das sinnvoll ist.
Ja, ich war ja auch Teilnehmer einer Studie, ganz am Anfang, die nicht wirklich ein neues Präparat irgendwie zur Verfügung gestellt hat, sondern eine Art Ablauf von Präparaten dann ausprobieren wollte. Aber ich habe schon gemerkt, in dieser Studie waren 2 Dinge anders. A, mehr Kontrolle und mehr damit auch Kommunikation. und zweitens ein direkter Ansprechpartner, also in meinem Falle eine sogenannte Study Nurse, also tatsächlich eine Koordinatorin, sage ich mal, die dafür gesorgt hat, dass die Untersuchungen auch stattgefunden haben, dass Blut abgenommen wurde und. Das hieß oder war für mich, der, ich sag mal, sehr wissbegierig ist, natürlich ideal. Also sehr viele Kontrollen, sehr viel mehr Blutwerte, also es gab einen tieferen Einblick und immer einen Ansprechpartner. In der heutigen Zeit, weißt du, ja, vielleicht auch selbst, ist ja auch der Faktor Mensch etwas, was sehr rar geworden ist, ne? Also Ansprechpartner, Fachkräftemangel und so weiter, muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären. Aber das fand ich ganz angenehm bei einer Studie. Ist das bei jeder Studie so?
Ja, das sind tolle Punkte, die du ansprichst, weil sie auch zutreffend sind. Also im Rahmen einer klinischen Studie ist es vorgeschrieben, dass die Untersuchungsintervalle meistens dichter sind als außerhalb von Studien, einfach weil man mehr Informationen und mehr Daten auch über eine neue Therapie sammelt, damit sie dann auch zugelassen werden kann. Das hat für den Patienten in der Regel den positiven Effekt, dass man einfach engmaschiger betreut wird. Das heißt, die CT- oder MRT-Kontrollen sind einfach in einem fest definierten Intervall. Es gibt zwischenzeitlich auch Blutuntersuchungen oder auch körperliche Untersuchungen, Untersuchungen der Organe. Das ist erstmal gut, hat natürlich aber auch den, ich will das ausgewogen darstellen, den Nachteil für manche, dass man natürlich auch ein bisschen häufiger, gerade zu Beginn einer Studie, in das Studienzentrum muss, weil man und dadurch auch natürlich zeitlich ein bisschen mehr gebunden ist, aber das ist so. Und du hattest gerade noch einen zweiten Punkt angesprochen, den habe ich jetzt gerade vergessen, sag nochmal.
Ich hatte angesprochen, dass man ja mehr Kontrolle und genau, die Study Nurse, ja.
Genau, ja. Also es ist, wie du sagst, also an einer klinischen Studie arbeiten an einem Zentrum verschiedene Kettenglieder ineinander. Also das sind einmal die Studienärzte, die medizinische Verantwortung immer haben und gleichzeitig aber auch eben die Studienkoordinatoren, Study Nurses, die einfach dafür sorgen, dass das reibungslos alles abläuft. Ja, oft muss auch gerade am Anfang Material oft auch in die USA geschickt werden, in Labore, um bestimmte Tumortestungen durchzuführen, die einheitlich sind oder sein müssen. Und tatsächlich ist es so, dass gerade auch das Nebenwirkungsmanagement bei Studien extrem wichtig ist. Also man muss Nebenwirkungen und auch unerwünschte Wirkungen ja immer melden. Die werden auch regelmäßig abgefragt. Die Lebensqualität wird immer erfasst. Das heißt, man hat tatsächlich immer jemanden, an den man sich wenden kann und der einem auch mit Rat und Tat zur Seite steht und der das auch alles, ich sag mal, aufschreibt für einen selbst, aber auch natürlich dann auch für die Datenerhebung, denn Studien haben auch noch einen weiteren Effekt. Im individuellen Fall helfen sie natürlich im Bestfall der eigenen Erkrankung, aber ganz sicher helfen klinische Studien, und das ist auch ein altruistischer Gedanke an klinischen Studien, immer auch der nächsten Generation von Patientinnen und Patienten, weil man damit grundsätzlich auch einen Beitrag für die Krebsforschung leistet, indem man eben an klinischen Studien teilnimmt. Also ich denke, diesen Punkt darf man auch durchaus noch mehr hervorheben, weil er vielleicht vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. In der ersten, und das ist für mich auch klar, erstens geht es immer natürlich, man will wissen, was gibt's für mich, man will weiterleben, wenn wir eine gute Lebensqualität haben. Da steht der Altruismus vielleicht nicht immer an erster Stelle, wenn man selbst krebskrank ist, und das ist auch total verständlich. Ich glaube, das würde ich für mich auch so wahrscheinlich, wenn ich krank wäre, sagen. Aber im zweiten Schritt tut man viel Gutes auch damit, und ich glaube, das ist auch etwas, was man wissen sollte.
Ja, jetzt mit ein bisschen Abstand sehe ich das auch so. Aber im ersten Schritt habe ich genauso gedacht, was du eben erwähnt hast. Ich habe nur gedacht, ich möchte irgendwie weiterleben, ne? Und da ich dann gelesen habe, dass Studien so weit im Voraus schon die Medikamente dann zur Verfügung stellen, wenn sie auch wirksam sind, auch dem Arm, der vorher nur den Standard bekommen hat, habe ich mich natürlich stark um Studien bemüht, bin jetzt wieder raus. Sollte ich aber wieder einen Rückschlag irgendwie erleiden, würde ich natürlich wieder auf Studiensuche gehen. Was ich damals gemacht habe, ich habe euch ja kontaktiert und dann meine Akte kopiert und praktisch an euch zurückgesendet. Da wären so zwei Fragen, die ich gerne von dir beantwortet hätte. Und zwar, die erste habe ich ja schon so halb beantwortet, aber ich weiß nicht, ob es heute noch auch noch so ist. Wie kommen die Daten zu euch? Und die zweite, mir war es völlig egal, weil du warst mit deinem Unternehmen praktisch mein Strohhalm. Mir war Datenschutz egal. Wie ist das heute bei euch? Müsst ihr irgendwelche Auflagen erfüllen? Was passiert mit den Papieren oder mit den Daten, die bei euch landen? Ne?
Mhm. Ja, also genau, uns ist der Datenschutz nicht egal und auch mir persönlich ist der Datenschutz nicht egal, aber die gute Nachricht ist, der Datenschutz ermöglicht ehrlich gesagt auch vieles in unserem Fall und ist kein Ausschlusskriterium, um die Arbeit, die wir machen, zu machen. Man kann diese Arbeit sehr gut machen und trotz oder auch gerade aufgrund der Regeln, ich mach's mal konkret. Also wir arbeiten mit sehr sensiblen Daten, nämlich den Behandlungsinformationen von Menschen mit einer Krebserkrankung. Und das heißt, das können wir nur tun, wenn wir die explizite Zustimmung und das Einverständnis der Menschen haben, die betroffen sind. Und das holen wir uns ein schriftlich. Und damit haben wir die Möglichkeit und auch das Mandat und auch vielleicht auch sogar die Pflicht, dann auch unsere Aufgabe zu erfüllen. Und das heißt konkret, Menschen wenden sich an uns, können dann sich registrieren, die kriegen einen Rückruf von uns und dann müssen sie ihr Einverständnis uns erteilen, damit wir ihre medizinischen Daten einsehen können und auch zum Zwecke der Studiensuche verwenden können. Ja, also vielleicht muss man da auch mal erklären, so eine Studie kann man sich nicht wie so einen Urlaub mal eben aussuchen oder buchen, sondern ist übrigens auch kostenlos, sondern in der Medizin und in der Onkologie muss man schauen, ob die sogenannten Ein- und Ausschlusskriterien, also das sind die Teilnahmevoraussetzungen, ob die zutreffen. Und genau das ist der Grund, warum wir eben die medizinischen Informationen benötigen. Du hattest von deiner Behandlungsakte gesprochen. Das ist letztlich heute ja so ein Sammelbecken für ganz verschiedene Informationen in der Onkologie, also Arztberichte, das der Onkologin, des Onkologen, die Bildgebungsbefunde und Berichte, die Pathologie, Genetik, Laborwerte, andere Untersuchungsbefunde und all das fließt sozusagen wirklich in ja den Abgleich dieser Checklisten sozusagen ein. Und das ist das, was wir auch onkologisch supervidiert. Wir haben Fachärzte der Onkologie, die bei uns im Unternehmen tätig sind und die genau sozusagen darauf ein Auge werfen, dass das auch sozusagen richtig passt. Wir machen das inzwischen softwaregestützt, weil man heute nicht mehr händisch diese vielen Anfragen alle mit den 800 Studien immer so effektiv bearbeiten kann. Aber am Ende wird immer jeder Bericht, also wir erstellen dann wirklich einen Suchbericht für Patienten, der dann die konkreten Therapieoptionen in Studien zusammenfasst, immer auch onkologisch geprüft und dann den Patienten übermittelt. Es gibt zwei Wege, um das zu machen, also um die Daten zu uns zu schicken, beziehungsweise auch wie wir die Daten dann an die Patienten, also den Bericht wieder zurückschicken. Der eine Weg ist das postalische Verfahren. Nicht alle Menschen sind digital, noch immer nicht in Deutschland, gerade wenn es auch vielleicht ältere Patienten sind. Und das heißt, der eine Weg ist uns die Dinge auf Papier. Ja, immer noch leider. Das wird sich hoffentlich dann mit der EPA ändern. Aber es funktioniert, per Fax oder per Post zu schicken. Oder wir organisieren uns das eben über die behandelnden Ärzte. Das geht auch. Und der andere Weg ist es auch digital, uns die Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Dazu haben wir eine Möglichkeit eines verschlüsselten End-to-End verschlüsselten Uploads, wie man wenn man die Dinge per Scan vorliegen hat, uns zukommen lassen kann. Und beide Wege sind DSGVO, das ist sozusagen das Stichwort hier, compliant, also das heißt, treffen einfach auf die Datenschutzbestimmungen zu, beziehungsweise gehen sogar darüber hinaus. Und das andere ist also, wir haben uns ein ganz bewusst ein selbst sehr enges Korsett gesetzt. Das heißt, mit den Daten der Patientinnen und Patienten arbeiten wir nur zum Zwecke der Studiensuche. Ja, das heißt, wir klären oder nutzen das, um den Menschen individuell zu sagen, was gibt's für sie? Und dann werden diese Daten auch nicht weiter genutzt, ja, für Marktforschung oder andere kommerzielle Zwecke. Da gibt's ja verschiedene Anwendungsfälle, die man da noch basteln könnte. Aber das machen wir nicht, weil das erstens könnten wir das nicht. Wir haben gar nicht die Möglichkeiten und wir möchten uns sehr auf das fokussieren, was wir machen. Und da ist genug Arbeit zu tun mit, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ja, wäre auch dann irgendwie Ja, nicht wirklich vertrauenserweckend. Das ist schon gut, dass ihr es nicht macht. Du hast eben gutes Stichwort gesagt, kostenfrei, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, dass ich für die ganze Studiensuche natürlich nichts bezahlt habe und das hier ist auch unbezahlte Werbung, ihr mich auch nicht bezahlt habt. Das muss man auch nochmal vielleicht dazu sagen. Du hast aber mir eben nochmal ein kleines Stichwort gegeben, mir ist nämlich eingefallen, dass ihr keine CDs haben wolltet, sondern nur Radiologieberichte, weil viele denken ja dann, oh Gott, ich muss noch, die CDs ist für die behandelnden Ärzte ganz gut, aber ich glaube, du brauchst sie nicht, ne?
Ja, das ist richtig, genau. Also wir kriegen auch hin und wieder mal CDs zugeschickt und genau, obwohl wir immer versuchen, den Patientinnen und Patienten zu sagen, das ist gar nicht notwendig, manche machen es dann doch. Ja, weil uns tatsächlich erstmal die Radiologiebefunde ausreichen, weil dort auch eine Bewertung der Bildgebung vorliegt und das ziehen wir dann heran, um letztlich die Informationen herauszufiltern, die wir für die Studiensuche brauchen. Fakt ist, wenn man dann in die nähere Auswahl einer Studienteilnahme kommt, dann muss man ohnehin nochmal spezifische Untersuchungen für die Studie oftmals am Studienzentrum machen und dazu gehört dann oftmals auch ein neues CT oder MRT, wenn das letzte schon zu alt ist. Ja, das kann sein, da gibt es fest vorgeschriebene Fristen von Wochen und wenigen Wochen und manchmal Monaten, aber das kommt auf die einzelne Studie an und deswegen brauchen wir keine CDs.
Ja, also das gut. Habe ich mir nämlich gemerkt. Für den nächsten oder für meinen Zweitkontakt keine CDs zu schicken. Ja, habe ich mir das ja doch richtig gemerkt. Worauf ihr aber hinweist, ist, wenn zum Beispiel eine Analyse vom Tumormaterial fehlt, ne?
Ja, also wir gucken uns genau letztlich ganz unbefangen erstmal an, was da bisher gemacht wurde und Beispiel Lungenkrebs. Wir sehen, dass nicht alle Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel im metastasierten Stadium sich an uns wenden, so wie die Leitlinien es eigentlich vorschreiben, eine NGS-Diagnostik zum Beispiel haben. Oder dass zum Beispiel in der immunhistochemischen, also das ist die Untersuchung des Gewebes, des Tumorgewebes, Aufarbeitung noch Untersuchungen fehlen, dann informieren wir unsere Patienten darüber im Arztgespräch, damit die Patienten einfach diese Information nutzen können, um im nächsten Gespräch mit ihrem Behandlungsteam darauf aufmerksam zu machen und möglicherweise das noch nachzufordern oder eben sich erklären zu lassen, warum das vielleicht nicht gemacht wurde. Aber tatsächlich ist es so, es gibt ja mit dem NNGM in Deutschland eine sehr gute Initiative in der Fläche, möglichst allen Patienten, die auch nicht an einer jetzt Uniklinik behandelt werden, zumindest den Zugang zu einer Diagnostik, zu einer Next Generation Sequencing Diagnostik, so heißt das ja, zu gewährleisten. Aber in der Realität ist es einfach noch so, dass das trotzdem, also wir sehen, dass ungefähr ein Drittel aller Patienten mit fortgeschrittenem metastasierten Lungenkrebs eben überhaupt gar nicht davon weiß, dass es sowas gibt und auch dann diese Testung gar nicht hat oder ihre Ärzte das nicht gemacht haben. Und da ist es uns wichtig, sozusagen einfach eine Hilfestellung den Patientinnen und Patienten zu geben, um das aktiv anzustoßen, weil heute können diese Informationen doch einen relevanten Unterschied für die Therapie machen, sowohl irgendwie in Studien als auch außerhalb von Studien.
Ja, wie man an mir sieht, ne? Und deswegen ist ja der Podcast auch entstanden, um tatsächlich darauf hinzuweisen. Ich hatte ein Krankenhaus, was so lala war und jetzt tatsächlich bin ich an einem mehreren Teilen vom NNGM tatsächlich angeschlossen. Und ja, finde das genial. Also, dass ihr zum Beispiel nicht nur eine fehlende Analyse, ich sag mal, nee, anmahnt ist jetzt ein blödes Wort, sondern darauf hinweist, dass was fehlt, sondern dass ihr auch auf unvollständige Pathologieberichte auch hinweist, ne? Dass es da noch vielleicht irgendwelche Marker fehlen oder irgendwelche histologischen Befunde noch fehlen. Ja, das finde ich ideal. Allein deswegen, ja, finde ich schon ja, einfach nützlich, euch das mal zuzusenden, ne? Also was kommt dabei raus? Was kommt bei eurer Auswertung raus? Mich als metastasierenden Lungenkrebspatienten interessiert sowas natürlich brennend, ne? Was kann ich noch tun?
Klar, das ist auch eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, gleichzeitig muss man auch, oder sagen wir auch immer, also es gibt bestimmte Entscheidungsfenster, in denen unsere Arbeit besonders wertvoll sein kann. Und es gibt andere, ich sage mal, Zeiträume, wo man das anstoßen kann. Und da ist es eher was für die Schublade, sage ich mal, weil es jetzt nicht aktuell relevant ist. Also ich zeige dir mal vielleicht oder zeichne mal zwei Szenarien auf, so wie wir sie auch täglich erleben. Jetzt mal einfach ein Beispiel Lungenkrebs. Da gibt es einmal die Situation, dass eine neu diagnostizierte Lungenkrebserkrankung, ja, und da denkt man vielleicht gar nicht an Studien, weil die Idee von Studien, glaube ich, in der Gesellschaft oft noch so ist, dass das der letzte Strohhalm, wenn gar nichts mehr geht, dann eine klinische Studie. Das hat sich zum Glück wahnsinnig geändert und zwar auch erst seit kurzem. In den letzten 5 bis 10 Jahren sind klinische Studien auch gerade beim Lungenkrebs auch in der Erstliniensituation oftmals sogar auch in der heilbaren Situation eine echte Alternative. Und da kann man uns gerne einfach bitten, das zu prüfen, was es da an Möglichkeiten auch in der Nähe gibt vielleicht. Und das andere ist in der fortgeschrittenen metastasierten Situation, aber da gibt es unterschiedliche auch Szenarien, also nach der Erstlinie, nach der Zweitlinie, nach der Drittlinie, also je nachdem, wo man da gerade steht. Aber was ich damit auch sagen will, wenn eine Therapie gerade läuft und begonnen wurde, dann kann man nicht und sollte man auch nicht, um Gottes Willen, diese Therapie jetzt irgendwie abbrechen, um an einer Studie teilzunehmen. Wird auch gar nicht klappen, weil eine Studie, die in der Zweitlinie zum Beispiel ist, die wird einfordern, dass man einen Progress mindestens vorweisen muss nach Abschluss der ersten Therapielinie, ja, und deswegen, man muss das ist sehr komplex, da will ich nicht jetzt die Zuhörer zu sehr mit behelligen, aber es kommt immer sehr genau auf die spezifische Situation an, in der man sich befindet, und da beraten wir die Menschen auch, ob eine Studienteilnahme jetzt gerade überhaupt möglich ist oder nicht und ob man vielleicht das dann erstmal ein bisschen aufschiebt, bis man quasi überhaupt beurteilen kann, ob es noch notwendig ist, ob es einen Therapiebedarf gibt oder nicht, ja. Und also da muss man einfach auch die Menschen einfach an die Hand nehmen.
Ja, ich hatte bei mir jetzt auch nur mir gemerkt, also wenn jetzt ein Rezidiv kommt, dann ist es soweit. Dann schicke ich euch wieder meine Unterlagen. Ja. Was ich aber ganz interessant fand, an unserem Gespräch auf der YesCon, ich habe ja eine gute Bekannte, die Brustkrebs hat. Und praktisch jetzt so eine Hormontherapie bekommt. Und dann hattest du erwähnt, und da korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass es tatsächlich auch Studien gibt bei der, ich sag mal, Nachsorge oder bei dem Schutz vor einem Rezidiv. Dass es da auch was gibt.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Das gibt es inzwischen nicht nur beim Brustkrebs, auch beim Lungenkrebs. Also ich glaube, was du wahrscheinlich meinst, ohne da jetzt fachlich auch zu sehr ins Detail zu gehen, es gibt ja unterschiedliche Formen des Brustkrebses und auch des Lungenkrebs natürlich. Und zum Beispiel beim frühen Brustkrebs, also einem Brustkrebs, der nicht metastasiert ist und der auch grundsätzlich heilbar ist, ist das Therapieziel natürlich die Heilung, wie der Name sagt. Und Heilung heißt, dass der Krebs ja auch nicht mehr zurückkehrt. Ja, und oftmals ist es zum Beispiel beim Hormonrezeptor positiven Brustkrebs so, dass man nach Abschluss einer Therapie noch eine antihormonelle Behandlung bekommt. Und falls du das jetzt meinst, es gibt Studien, die untersuchen, ob es neue Wege sozusagen oder neue Behandlungsansätze nach Abschluss der Therapie gibt, um einfach das Rückfallrisiko nochmal weiter zu senken. Ja, für eine Gruppe von Patientinnen, die eher ein höheres Risiko eines Rückfalls zum Beispiel haben als andere, ja. Und also man spricht in der Medizin da von sogenannten adjuvanten Therapien oder auch von Erhaltungstherapien, die also im Prinzip ein Angebot für Patientinnen und Patienten mit Brust- und Lungenkrebs machen, die eigentlich, ich sag mal, schon eine Therapie abgeschlossen haben und wo es darum geht, dann den Rückfall oder das Risiko des Rückfalls zu verringern. Und es gibt aber auch Konzepte, die in der neoadjuvanten Situation greifen. Also neoadjuvant heißt sozusagen vor einer Operation, ja, das heißt, die versuchen den Tumor möglichst erfolgreich zurückzudrängen, damit man ihn dann noch besser operieren kann. Ja, gibt's bei der Lunge und auch beim Brustkrebs. Aber das sind sehr komplexe Erkrankungen. Deswegen versuche ich es ja einfach zu halten, ohne es irgendwie jetzt falsch darzustellen. Und es gibt ja natürlich auch Studien, die die Chirurgie betreffen, die die Strahlentherapie betreffen, weil in der Onkologie spricht man ja immer von multimodalen Konzepten. Also das heißt, Onkologie, Strahlentherapie, Chirurgie, Systemtherapie, das greift oftmals alles zusammen und jede dieser einzelnen, Kettenglieder kann man auch bewegen und kann man auch verbessern.
Nee, hast du sehr gut erklärt, Midol, weil das war genau mein Aha-Effekt, weil ich dachte auch wirklich nur, es sind so Strohhalm-Sachen. Ne, es ist wirklich so ein Medikament, was jetzt noch nicht auf dem Markt ist, was ich aber haben will. Und das ist aber tatsächlich vor der OP oder als Nachsorge, dass nicht wieder der Krebs zurückkommt, solche Studien auch vorhanden sind. Das war für mich einfach neu. Und genau, das hast du gut erklärt. Das war genau der Fall, den du mir da auch genannt hast, dass es da auch Studien gibt und dass das viele halt nicht wissen, ne?
Ja, das, genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch ein Anliegen, was mich persönlich oder uns persönlich antreibt. Wir möchten Patientinnen und Patienten die Möglichkeit geben, dass sie auf Basis von Informationen für sich selbst mit ihren behandelnden Ärzten die beste Entscheidung treffen können. Uns geht nicht darum, Menschen zu überreden oder irgendwie in Studien reinzureden. Also ich bin selbst sehr überzeugt von klinischen Studien für Krebspatienten und sehe da sehr viele Chancen und Vorteile und sehe auch oftmals eine bessere Versorgung von Patientinnen und Patienten, die an einer klinischen Studie teilnehmen. Das habe ich selbst als Arzt auch immer so gesehen. Aber trotzdem weiß ich, dass es auch Situationen gibt, wo eine Studienteilnahme nicht sinnvoll ist und auch nicht notwendig ist und auch nicht angezeigt ist, sondern man da auch die Standardtherapien einfach nutzen kann und damit einen sehr guten Effekt erzielt. Und deswegen, um das nochmal kurz und knapp zu sagen, es geht uns darum, dass man aber die Kenntnis von Studien hat für seine oder ihre individuelle Situation und dann entscheiden kann, mit den behandelnden Ärzten Studie oder Standardtherapie. Und heute ist es faktisch so, ohne Juvando, dass es eigentlich nur über Zufall passiert, dass Menschen überhaupt von Studien erfahren. Nämlich, wenn sie gerade halt von Ärztinnen und Ärzten behandelt werden, die halt von Studien wissen. Und das ist halt, Studien laufen halt in der Regel an den großen Zentren, wie schon gesagt. Und in der Fläche ist das halt dann doch nur ein Bruchteil der Patienten, die überhaupt die Kenntnis davon haben. Und ich denke, das ist uns ein großes Anliegen, weil wir alle wissen, muss man sagen, leider oder vielleicht zum Glück, je nachdem, wie man das sieht, gut informierte Patienten leben länger. Ja, und das, Nils, da bist du ja auch ein Beispiel für, ein Leuchtturm.
Ja, danke dir, Midol. Das ich bin auch froh, dass ich es bin, also und dass ich noch lebe, dass wir hier zusammen sitzen können, du in Boston und ich hier und dass alles noch so stattfindet. Ne? Also ich wie gesagt, bin auch absolut informiert und bin auch bereit, dann beim Rezidiv wieder neu zu starten, die Baustelle wieder neu zu eröffnen und mir dann rauszusuchen, welchen Weg ich gehen möchte. Aber vielleicht hast du auch schon für uns so einen kleinen Mutmacher oder auch nicht, werden wir gleich hören. Hast du das Gefühl auch, dass jetzt so viel Neues auf den Markt kommt oder Studien gestartet werden, also dass das wirklich, ich sag mal, das Karussell irgendwie an Geschwindigkeit aufnimmt?
Ja, absolut. Und da wechsle ich vielleicht auch nochmal die Rolle, jetzt nicht des Unternehmers, sondern einfach auch des Arztes und Wissenschaftlers, der ich immer noch bin. Was sich in den letzten 10 Jahren an Forschung in Anwendungen, also konkret Therapieansätzen übersetzt hat, das ist gewaltig, das ist sehr, sehr ermutigend und das stimmt mich auch sehr optimistisch. Und gleichzeitig muss man so Schlagzeilen wie neue Pille gegen Krebs, Fragezeichen, solchen verallgemeinernden Schlagzeilen auch immer sehr stark Einhalt gebieten, weil man immer sehr stark differenzieren muss. Ja, und man muss immer ein gesundes Maß zwischen Hoffnung und Wahrheit und Transparenz schaffen. Und das kann man am besten, indem man immer konkret über die Forschungsergebnisse spricht, die auch Patientinnen und Patienten kundtut. Ich glaube, da gibt es noch viel Bedarf. Also einfach auch, jetzt steht der ASCO vor der Tür. Das ist der amerikanische Krebskongress. Das ist das größte, ja, die größte Fachmesse für Onkologie. Das ist faszinierend, was es da wieder an neuen Daten geben wird. Ich kann da gar nicht vorgreifen. Da könnten wir jetzt noch Stunden weitersprechen zu. Aber
das machen wir dann im privaten Bereich.
Genau. Aber ja, also ich bin da nicht nur Berufsoptimist, sondern ich sehe einfach, was durch wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn momentan sich an Therapien übersetzt. Und das sehen wir ja auch ganz konkret in der Versorgung von Patientinnen und Patienten. Also Lungenkrebs Stadium 4 vor 10 bis 15 Jahren sah diese Welt noch ganz anders aus als heute. Und heute kann man da jetzt auch nicht immer jubelnd durch die Straßen rennen, aber es ist heute, kommt es mehr darauf an, was es genau ist, was für Treibermutationen oder ob Treibermutationen vorliegen, ob es noch Gewebemerkmale gibt in der Histologie, die vorhanden sind. Und heute kann man das viel weiter auffächern. Und meine Hoffnung und auch mein Glaube ist, ich nehme an, dass wir noch viel zielgerichteter und auch noch viel personalisierter Erkrankungen in der Onkologie behandeln werden. Und das ist auch etwas, was uns sehr stark antreibt, wo wir auch einen Beitrag zu leisten möchten als Unternehmen.
Ja, und euer Beitrag ja wahrscheinlich auch viel, viel größer wird, weil mehr Personalisierung bedeutet auch, dass man viel mehr Auswahl treffen muss. Und ich sag mal, die Anzahl der Studien auch wesentlich größer wird, weil sie wesentlich unterteilter wird, ne? Es gibt nicht mehr einen großen Block.
Ja, das ist so. Ja, das ist so, genau. Den Lungenkrebs gibt's ja so nicht, muss man sagen. Nee,
genau.
Das ist eine Aufteilung von biologisch gesehen ja ganz, ganz vielen verschiedenen Unterformen und die haben oftmals gar nicht so viel miteinander gemeinsam, außer dass sie halt in der Lunge auftreten.
Ja, und je weiter wir kommen, wird's wahrscheinlich noch mehr Gene oder noch mehr Proteine und weiß ich was geben. Ja. Ne? Ja, sehr, 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 sehr interessant, Medul. Ich glaube, du musst irgendwann nochmal wiederkommen, weil es gibt so viel zu erzählen, glaube ich, was in der Zukunft noch passieren wird. Und ich glaube, es wird sich schnell drehen. Also hast du ja auch nochmal bestätigt, dass du das auch so siehst. Bin sehr, sehr froh, dass du zu Gast warst bei mir, weil du hast das sonst noch nicht gemacht. Der erste Podcast für dich und deswegen bin ich echt stolz, dass du hier zu Gast warst. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was ich nicht gefragt habe oder was ich nicht angesprochen habe, was du unseren Zuhörern nochmal mitteilen möchtest?
Also erstmal vielen Dank, Nils. Das sind jetzt keine Blumen, sondern tatsächlich, als ich heute Morgen aufgestanden bin und dachte, wir sprechen heute, hat es mir nochmal klar gemacht und ich spreche hier für mich, aber wirklich auch für unser Team. Unser Antrieb ist die Arbeit für Patientinnen und Patienten und deswegen habe ich diesen Podcast auch mit dir sehr, sehr gerne gemacht, weil für mich das immer eine Inspiration ist, mit Menschen wie dir zu sprechen. Du stehst jetzt als Nils Glaubke, aber du stehst ja auch stellvertretend für Menschen einfach, die sich trotz eines schweren Schicksalsschlags einsetzen, engagieren, andere ermutigen, sich zu informieren und das ist das, was ich uneingeschränkt einfach teile und was wir auch mit unserer Firma vielleicht auf eine andere Art und Weise und in einem bisschen anderen Setting, aber was wir letztlich auch machen und was uns sehr verbindet. Ich glaube, ich habe sonst keinen schlauen Rat, außer dass ich alle immer nur ermutigen kann, sich zu informieren, Dinge kritisch zu hinterfragen. Vertrauen in die Ärzte ist extrem wichtig. Ich möchte deswegen also kein Misstrauen sehen. Das ist eine ganz wichtige Komponente einer intakten Therapeuten- und Patientinnen- und Patientenbeziehung. Also, und ich würde auch sagen, die meisten Kolleginnen und Kollegen machen ihre Arbeit sehr gut und in der besten Absicht. Trotzdem können sie halt nicht alles wissen. Das ist so. Ich habe auch sehr viele Grenzen und man muss diese Grenzen kennen. Ich glaube, die Botschaft vielleicht an die Patientinnen und Patienten, im Zweifel einfach nochmal woanders nachfragen, sich informieren. Und es gibt zum Glück viele, viele gute Möglichkeiten heute, wie man sich informieren kann. Und ein Stück weit ist man da auch nicht mehr so ausgeliefert, sondern hat auch die Wahl, wenn's woanders besser ist, halt dann auch sich auch umzuorientieren, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich grundsätzlich nur unterstützen kann.
ja, jeder hat das Recht auf eine Zweitmeinung und ich glaube auch, dass ein Arzt, der mit einem zusammenarbeiten will, sich auch freut, wenn man ihm ein wenig Arbeit ja abnimmt und ihm schon mal die Auswertung von euch ja vorlegt und sagt, ja, oder ihn fragt, ja, können wir was zusammen damit anfangen, ne? Also, ja,
absolut.
Und wenn er dann sagt, ja, klasse, habe ich noch nie von gehört, super, kümmere ich mich drum oder informiere ich mich, ist ja das Beste, was einem passieren kann, ne?
Absolut,
wenn man dann mit dem Arzt Vertrauen zusammen den Weg, dann, wenn wir jetzt bei dem Weg bleiben, das dann auch zusammen geht, ne?
Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, um das vielleicht nochmal ganz kurz abzubinden, die Hauptmotivation für unsere Arbeit ist daraus entstanden, aus der Hilflosigkeit von uns Ärzten, nämlich, dass mir es oft nicht möglich war, für meine Leukämie-Patienten, ja, um es mal jetzt in einem anderen Bereich anzusehen, aber es ist total übertragbar. Ich habe in Boston oder auch in Deutschland gearbeitet und ich konnte immer nur, wenn überhaupt, und ich habe an Unikliniken gearbeitet, ich konnte immer nur eine Studie oder Studien anbieten, die es bei mir in der Klinik, in der Abteilung gab, ja, und war überhaupt sehr limitiert dann darin, Patientinnen und Patienten Therapiepfade zu eröffnen, die es vielleicht 20 Kilometer weiter oder in der gleichen Stadt, wenn es eine große Stadt ist, ja, gab, die aber nicht in meiner Klinik sind. Und ich glaube, das konnte ich irgendwie lange nicht glauben und dachte, das ist immer, ja, deutsches Problem oder Pech gehabt. Aber dann ist mir aufgefallen, dass das ein sehr systematisches Problem ist und dass das weit irgendwie über regionale Differenzen des Gesundheitssystems hinausgeht. Und das ist letztlich die Gründungsidee auch von Juvando gewesen, nämlich wirklich ein Lotse zu sein für Menschen in einer schwierigen Situation und ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, welche Wege es für sie gibt, die sie konkret beschreiten können und sie dann auch mit ihren Ärzten darin zu unterstützen, zu prüfen, ob sie diese Wege gehen können oder auch nicht. Ja, und und das machen wir inzwischen eben über Deutschland hinaus in verschiedenen Ländern in Europa und weiten das momentan auch Richtung USA aus.
Ja, ich hatte es gelesen in der Vorbereitung auf die Podcast-Folge, dass ihr im letzten Jahr schon mal gesagt habt, es geht in die USA. Finde ich, ja, Wahnsinn, was daraus geworden ist, aus dieser Idee, dieser ehrenwerten Idee, finde ich. Also ich glaube, es macht die Welt ein Stück besser. Und viele Grüße nochmal an euer Team. Auch alle durchweg sympathisch, die ich da kenne. Und vielen Dank, Medul, für das Interview. Und wir hören und sehen uns bald wieder. Ciao.
Vielen Dank, Nils. Danke dir.
Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.